Das Letzte, was wir bewegt haben, war die Frage nach der Entfaltung der Gaben des Geistes. Wir sahen erstens, wie sie empfangen in der Wiedergeburt. Ist das so klar wie in irgendetwas? Wenn der Geist Gottes Wohnung macht im Herzen, da sind doch seine Gaben dabei. Den kann man doch nicht aufteilen wollen. Ist er schon da mit allem. Und wenn er in uns wohnt, der Geist, dann sind auch seine Gaben da. Wir haben weiter gesehen, dass die Entfaltung dessen, was er uns geschenkt hat, wachstümlich geschieht. Und zwar die Gaben in Verbindung mit dem übrigen Leben des Geistes. Das kann man auch wieder nicht voneinander lösen. Die Gaben als die Funktionen Jesu. Die Frucht des Geistes, die Jesus Art, die Jesus Gesinnung. Das alles will sich wachstümlich entfalten. Schon in dem Wort Frucht liegt das ja mit inbegriffen. Die Frucht ist im Ansatz da und dann wächst sie und dann reift sie. Frucht des Geistes, das alles entfaltet sich wachstümlich, und wenn der Geist in uns die Frucht wirken kann, das Jesusgemäße Leben, die Jesusgesinnung, dann entfalten sich auch die Gaben gesund. Derselbe Geist kann dann auch die Gaben mit entfalten, dass sie mitwachsen und mit zur Reife kommen. Und das Dritte, was dazu zu sagen wäre, die Entfaltung der Gaben, wir wollen sprechen von unserer persönlichen Verantwortung, die wir dabei tragen. Ich will also damit deutlich machen, dass die Gaben des Geistes nicht automatisch funktionieren. Wir sind keine Automaten. Also wir sind Lebewesen mit einer persönlichen Verantwortung. Gott hat uns die persönliche Verantwortung in jedem Stück gegeben. Wir können also die Entfaltung dieses geistlichen Lebens hindern, oder wir können auch die Entfaltung des geistlichen Lebens fördern. Wir sind also persönlich verantwortlich dafür, was nun aus dem wird, was Gott uns gegeben hat. Wir sind persönlich verantwortlich. Wir wollen uns das an folgenden Punkten deutlich zu machen versuchen. Erstens, wir können dem Heiligen Geist widerstreben. Zweitens, wir können den Heiligen Geist betrüben. Drittens, wir können den Heiligen Geist dämpfen. Das betrifft immer das ganze Leben des Geistes, überhaupt sein Wirken. Und darum bezieht sich das nun auch auf die Entfaltung der Gaben. Wenn wir dem Heiligen Geist widerstreben, können auch die Gaben des Geistes in uns nicht zur Entfaltung kommen. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann werden die Gaben sich auch nicht in echter und gesunder Weise entwickeln können. Und wenn wir den Heiligen Geist dämpfen, dann werden die Gaben mit gedämpft. Wir haben also eine persönliche Verantwortung. Wir haben eine persönliche Verantwortung. Wir sind keine Automaten. Ich möchte das also dick unterstreichen. Auch wenn man die Gaben empfangen hat, ihr dürft nicht denken, das ist nun etwas Automatisches, etwas, was im Nun geschieht und was über einen kommt. Wir sind immer und bleiben immer von Augenblick zu Augenblick auch für die Betätigung der Geistesgaben persönlich verantwortlich. Das soll dann auch der letzte Punkt noch sein, unter dem Gesichtspunkt persönliche Verantwortung. Zunächst mal, wir können dem Geist Gottes widerstreben. Apostelgeschichte. Immer wieder. Meine Apostelgeschichte in einem Blick. 7, die Rede des Stephanus, des ersten Blutzeugen Jesu. Ein Mann voll Heiligen Geistes, voll der Kräfte und auch voll der Weisheit. So haben wir ihn kennengelernt. Und wirklich in seinem Zeugendienst, wie er unerschrocken Zeugnis ablegt und einfach das sagt, was ihm aufgegeben ist. Menschen des Geistes sind nie bequem. Viele wollen immer nur die sanfte Flöte hören. Die Eolsharfe oder irgend sowas sanft Schwingendes. Aber da erwartet ihr was Falsches. Der Heilige Geist, wenn er redet und wenn er in Kraft wirkt, ist sehr unbequem. Das Zeugnis des Stephanus war wirklich kein bequemes Zeugnis. Und er sagt ihnen dann sehr offen, Vers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, also auch ihr. Ja, man kann dem Heiligen Geist widerstreben. Das ist also der Geist am Werk, an der Arbeit, der Geist, der uns in eine bestimmte Richtung hineinbringen möchte, in eine bestimmte Bahn hineindrängen möchte und doch immer in diese Jesusbahn hineinbringen möchte. Und wir können Nein sagen. Da, wo der Heilige Geist an uns arbeitet, können wir Nein sagen. Ich kann Ja sagen, aber ich kann auch Nein sagen. Ich kann dem Heiligen Geist nachgeben, aber ich kann ihm auch widerstreben. Und das kann man immer neu und immer wieder. Auch wenn man wirklich den Heiligen Geist empfangen hat und ein Kind Gottes geworden ist, immer neu stehen wir vor Entscheidungen. Ob wir dem Zug des Geistes weiter folgen. Der Geist geht ja immer weiter. Der Geist bleibt ja nicht an einer Stelle stehen. Immer wieder neu die Entscheidung, ob wir noch mitgehen, ob wir noch dabei bleiben. Die Jünger, die um Jesus sich geschart haben. Und dann viele gingen hinfort hinter sich und wandelten nicht mehr mit ihm. Jünger, die bis dahin wirklich zur Jüngerschaft Jesu gehörten. Offenbar standen die 12 auch unschlüssig. Denn Jesus schaut sich daraufhin an und sagt, wollt ihr auch weggehen? Petrus ist's, der dann wieder die Situation rettet. Wie gut, wenn einer da ist, der in der entscheidenden Stunde das richtige Wort sagt, das auch den anderen gleich wieder Halt gibt. Herr, wohin sollen wir gehen? Eigentlich nur, Herr, zu wem? Nur Text, mehr nicht. Herr, zu wem? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber das war auch für die Jünger wieder eine Stunde der Entscheidung. Oder als dann das Kreuz vor Jesus aufragt und er zum ersten Mal über seinen Kreuzweg spricht. Matthäus 16, von der Zeit an fing Jesus an zu sagen, wir müssten nach Jerusalem gehen und viel leiden, gegeißelt werden, gekreuzigt werden, am dritten Tag auferstehen. Da war es wieder eine Stunde der Entscheidung. Der Petrus sich erst mit Händen und Füßen sperrt und Petrus dann sagen muss, der Herr Jesus dann sagen muss, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wer mir will, das ist wieder wie die Frage an alle, geht er jetzt auch noch mit? Wollt ihr immer noch? In der Nachfolge Jesu geht es von einer Entscheidung zur anderen. Er stellt uns immer neu vor die Entscheidung. Wie viele sind an der Strecke geblieben, zurückgebliebene, wie viele sind ausgeschert. Immer wieder neu geht es über Weichen und da geschieht es dann, dass andere plötzlich sich von uns entfernen. Das merkt man erst gar nicht. Wie das bei einer Weiche ist, kaum merklich ist die Abweichung. Und ein ganz Stückel geht es noch nebeneinander her und dann plötzlich in eine entgegengesetzte Richtung. Wir sind dabei nie Automaten, nie so, dass er uns nun einfach vorwärts zerrt oder vorwärts treibt. Das Stecken des Treibers ist nicht in der Hand des Heiligen Geistes. den hat immer nur Satan. Satan treibt. Auch für das ganze Gebiet der Geistesgaben ist das sehr wichtig, etwa für das Moment der Unterscheidung, was für ein Geist ist denn das? Wenn jemand über Betätigung bestimmter Geistesgaben sagt, das kam über mich und ich musste das eben sagen, da kann ich nur sagen, das war nicht der Heilige Geist. Beim Heiligen Geist gibt es kein, das musste ich, dass man einfach zum Medium wird. Der Teufel macht uns zu Medien. Das ist so sein Ideal, auf das er zugeht. Medien, wo der Verstand hinweggenommen ist und der Wille ausgeschaltet ist und wir völlig willenlose Werkzeuge werden. Völlig willenlose Werkzeuge, Medien. Wo Medien sind, ist nicht der Heilige Geist. Das ist immer Geist und unten. Und wenn die noch so fromme Sätze sagen, die hat ihnen nicht der Geist Gottes inspiriert, sondern das hat ein anderer Geist inspiriert. Geist von unten oder Geist aus dem Totenreich, die sich gern der Medien bedienen. Der Heilige Geist macht aus uns nie Medien. Der lähmt nicht den Willen. Sondern der Heilige Geist beansprucht unseren Willen, dass wir unseren Willen immer neu ihm hingeben. Dass wir einwilligen. Man könnte gerade so sagen, der Heilige Geist aktiviert unseren Willen, nämlich für Gott. Er aktiviert ihn für Gott. Der Teufel lähmt ihn, um willenlose Werkzeuge zu haben, mit denen er machen kann, was er will. Der Teufel vergewaltigt immer. Dem braucht man nur einen kleinen Finger zu geben, dann nimmt er nicht nur die ganze Hand, den ganzen Menschen dazu. Das ist die Art des Teufels. Und der Heilige Geist ist immer vornehm. Schon die Tatsache, dass er anklopft, ist doch vornehm. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann wartet er, bis man herein sagt. Und wenn man es nicht sagt, geht er weiter. Das ist doch vornehm. Der Heilige Geist ist so zurückhaltend. Der Heilige Geist bittet. Der Teufel bittet nie. Der sieht nur, dass er uns erwischt, aber dann knechtet er und versklavt uns. Der Heilige Geist macht uns nie in diesem Sinne zu Sklaven, dass wir vergewaltigt werden. Nur Sklaven, die freiwillig, immer neu, sich dem Herrn überlassen. Freiwillig, mit einem freien Willen heißt das. Der Wille ist immer wieder angesprochen, ganz wichtig. Ganz wichtig. Thema persönliche Verantwortung. Wir können widerstreben, wir können Nein sagen. Wenn der Teufel einen erwischt hat, gerade auf dem Gebiet der Zauberei, da geschieht es ja immer wieder, dass er Besitz nimmt von Menschen. Ja, da haben wir ihm alles geöffnet, besprochen, oder was uns so passiert ist. Und dann wird dieses Menschenleben von Stund an vergewaltigt vom Teufel. Er vergewaltigt immer die Menschen. Und nun muss man, ob man will oder nicht. Und nun geht es nicht mehr anders. Das gibt es bei Gott nicht. Wenn er bei uns eingeht, wird der Stecken des Treibers zerbrochen. Und dann kommt sein sanftes Ziehen, sein süßes Locken oder auch Mahnen. Das ist die Art des Geistes. Denk mal an den greisen Simeon. Einer an der Schwelle des neuen Bundes. Einer von denen, zu denen Gott geredet hat. Einer von denen, die die Stimme Gottes gehört haben. Und nun wartete er auf die Verheißung des Vaters. Und dann eines Tages, wir lesen bei Lukas, kam er auf Anregen des Geistes in den Tempel. So macht es der Heilige Geist, nur ein ganz zartes Anregen, so ein kleines Angestoßensein. Da muss man also ganz empfindsam geworden sein. Ein geistliches Gespür, ein geistliches Gemerk. Der Geist Gottes macht uns empfindsam, dass man jedes leise Anregen verspürt. Der Heilige Geist kommt nie mit dem Holzhammer, um das mal so zu sagen. Es ist der Geist dieses Jesus, dieses Gottesknechtes, von dem es heißt, dass man seine Stimme nicht auf der Gasse hört, der immer so leise spricht. Und darum können die ihn nicht hören, die so laut sind, in deren Herzen noch so viel Geräusch ist, so viel Lärm ist. Die können seine Stimme nicht hören. Die tappen darum immer im Finstern, die gehen immer in der Irre. Die gehen ihre eigenen Wege, die vernehmen nicht mehr das Anregen des Geistes. Simeon kam auf dieses leise Anregen hin in den Tempel und dann die große Freude. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Die große Freude. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Hat also ein Wort Gottes empfangen, eine Verheißung Gottes, eine Weissagung hat er gehabt. Und nun erlebt er Erfüllung, wenn der Simeon nicht gelernt hätte, auf die feinen Anregungen des Geistes zu achten. Er hätte die Stunde der Erfüllung nie erlebt. Nie die Stunde der großen Freude seines Lebens. Ja, das wird wichtig sein. Anregen des Geistes. So ist der Geist, dass er nur so anregt. Bei Paulus, Apostelgeschichte 16, heißt es, der Geist wehrte ihn. Er wehrte ihn, den und den Weg zu gehen. Der Geist ist immer zart. Aber ihr merkt, jedes Mal sind wir selber mit beteiligt. Wir können drauf eingehen oder wir können nicht drauf eingehen. Und hier redet Stephanus zu Leuten, die geradezu halsstarrig sind. Und die immer und alle Zeit dem Geist Gottes widerstreben. Also ist der Geist Gottes da, der Geist ist an der Arbeit und wir sind wie die Böcke. Und lassen uns nicht vorwärts bringen. Wir wollen nicht in den Bahnen des Geistes gehen, in den Bahnen Jesu laufen. Wir streben uns, wir sperren uns. Und es ist klar, dann kann der Geist sein Leben in uns nicht zur Entfaltung bringen. Dann kann der Geist uns nicht mehr beschenken. Dann werden auch die Gaben des Geistes sich nicht entfalten können. Wer immer da dem Geist widerstrebt, soll nicht meinen, dass nun die Gaben des Geistes in ihm sich entfalten. Wir können den Geist betrüben. Epheser 4,30. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes. Ihr seid versiegelt auf den Tag der Erlösung. Ihr seid versiegelt, vielleicht auch ganz schlicht, ihr habt ihn empfangen, den Geist. Mit dem Geist das göttliche Siegel. Das Siegel ist das Zeichen der Zugehörigkeit. Alles, was das Königssiegel trägt, gehört dem König. Der Geist ist das Siegel Gottes. Du gehörst zu Gott. Du bist Kind Gottes. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber wenn wir auch ihn empfangen haben, so können wir ihn doch betrüben. Man braucht nur diesen Vers im Zusammenhang zu lesen, dann wird uns deutlich, womit der Geist betrübt wird. Gleich im Vers vorher heißt es, lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich ist zur Auferbauung. Wo es notet, dass es holzselig sei zu hören, dass unser Reden Gnade darreiche. Es gibt ein Reden, was zerstört, was vergiftet, was verwundet, was niederreißt. Wie oft ist unser Reden ein Niederreißen, Unsere Reden sind wie giftige Pfeile, die wir abschießen. Manchmal so ganz fromm getarnt das Ganze noch. Gift verspritzen, wehtun, richten. Aber auch bloß das faule Geschwätz, das unnütze Geschwätz. Jedenfalls unser Reden so, dass es den Geist betrübt. Das deutsche Wort ist sehr schön. Das sagt uns, dass es dann in uns trüb wird. Das sagt uns, dass die Sonne dann nicht mehr uns leuchtet. Es wird trüb. Der Geist ist betrübt. Der in uns wohnende Geist ist wie die Sonne. Faules Geschwätz, das ist so, als wenn sich nun dicke, schwarze Wolken vor die Sonne schieben und auf einmal kann das Licht nicht mehr durchbrechen. Es wird so trüb. Das habt ihr alle schon gemerkt. Das habt ihr alle schon gemerkt. Wie unser ungeistliches Gerede und Geschwätz, unser ungöttliches Gerede, uns todtraurig macht. Oder der nächste Vers, alle Bitterkeit. Grimm. Grimm. Zorn. Geschrei. Ist alles wirklich auch wirklich ganz wörtlich genommen. Geschrei. Unser lautes Wesen. Unsere poltrige Art. Geschrei. Oder gar Lästerung. Sei ferne von euch. Seid aller Bosheit. Ach, wie boshaft kann doch unser Herz sein. Was da alles in uns lebt, was alles in uns sich bewegt. Was alles jetzt sichtbar gemacht werden könnte. Was alles lebt hinter frommer Fassade. Und nun, der Geist Gottes wohnt auch drin. Sind wir Kinder Gottes? Der Geist hat Wohnung gemacht. Mir ist es immer so wunderbar, dass der Geist dann nicht wieder auszieht. Nun bleibt er. Aber was für ein Martyrium er erleidet. Was wir ihm antun. Stellen wir das immer so vor, es ist schön, wenn man unterwegs ist, auf Reisen ist und man kommt zu Glaubensgeschwistern in ein Haus, wo man vom ersten Augenblick ab so wie zu Hause ist und sich wohlfühlt und eines Geistes mit denen ist und sich austauschen kann. Und man merkt, also die leben genau in dem, wo wir auch drin leben, das sind so ganz eins. Und wo einem alles hübsch bereitet ist, bis hin zum Bett voll und was weiß ich noch alles dazu. Also man ist ganz zu Hause, wie schön, wie das wohltut. Aber nun ins Gegenteil. Wenn ich jetzt verreisen müsste und sollte nun in Quartier gehen für eine Woche oder vielleicht für meinen ganzen Urlaub in einem Haus, wo vom Morgen bis zum Abend das Radio schreit und Schlager durchs Haus gehen und die Leute sich krachen und wo es qualmt, so dicke Luft, dass man kaum noch atmen kann oder wo sie fluchen und wo sie spotten, wo man richtig malen, ne, richtige auftragen und lästern. Och, das wäre ein Urlaub. Ich denke, da blieb ich keine 4 Wochen dort. Das wäre ja ein Urlaub. Da kommst du ja ganz elend wieder nach Hause. Schrecklich. Und wenn man gerade seine Bibel lesen will und die fangen an, drüber zu lästern und zu spotten, es kann schon nötig sein, dass man da mitunter hineingeht in diese Welt. Man kann sogar hineingesandt werden. Man kann gerade so einen Auftrag haben. Es kann gar ein Lebensauftrag sein. Aber erholen wird mich dort noch nicht gerade. Was erleidet der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt? Wenn wir nur an unsere Gedankenwelt denken, die er alle erlebt, das ist Atmosphäre. In dieser Atmosphäre muss er wohnen. So vergiftet, so boshaft, so garstig,
zornig und aufbegehrend. Neidisch, Missgunst. Das ist doch alles vergiftete Herzenswelt. Und da wohnt er, was wir ihm für ein Quartier bereiten. Der Jesus ging einem Stall zu Bethlehem. Aber das ist ja noch schlimmer als Stall, was der Heilige Geist da zur Wohnung genommen hat. Da kann man es ja verstehen, dass er dann betrübt ist. Das kann man ja verstehen, dass er dann leiden muss in uns. Oder diese Unreinheit und Unsauberkeit und diese Süchtigkeit. Also die Begierden. Oder diese Aufgeblasenheit. Das ist ihm doch alles so zuwider. Denkt nur, der Heilige Geist, der Jesusgeist, der die Demut liebt und die Niedrigkeit und die Sanftmut und die Keuschheit und Reinheit, der das alles liebt. Das ist seine Welt, das ist sein Leben. Der auflebt geradezu, möchte man sagen, wo Gott verherrlicht wird. Das ist sein Beruf, nur Gott zu verherrlichen, nur Gott zu loben, nur Gott zu lieben. Und alle zu lieben, die er liebt, und nicht einer ist ausgeschlossen im Herzen Gottes. Ach, das ist im Heiligen Geist ein Zuhause, wo diese Gesinnung sich entfaltet, also richtig zu Hause. Aber das andere, Martyrium, der Heilige Geist erleidet ein Martyrium. So wie Jesus ein Martyrium erlitten hat. Von der Krippe bis zum Kreuz. So ist die Zeit des Martyriums des Heiligen Geistes da. Aber wir bereiten ihm dieses Martyrium. Wir, in denen er wohnt. Das alles betrübt den Geist. Und das ist interessant. Wenn der Heilige Geist betrübt ist, dann sind wir auch betrübt. Das überträgt sich auf uns. Und wenn der Heilige Geist erfreut ist, sind wir auf einmal auch erfreut. Das überträgt sich auf uns. Darum gibt es so viel trauriges Christentum, weil der Heilige Geist in ihnen immer leidet. Nur mal ein rechter Schritt im Gehorsam, nur mal ein Stücklein bewusst überwinden, aus Liebe zu Jesus. Und schon kommt Freude ins Herz gezogen, habt ihr doch alle schon erlebt. Der Geist war erfreut. Das war wie eine Bestätigung, Kind, das ist der richtige Weg. Auf dem Weg weiter. Das ist das Locken des Geistes wieder, das ist das Locken. Und wenn er uns so traurig werden lässt, dann will er uns spüren lassen, du, das ist der verkehrte Weg. Nur denkt nochmal, was wir ihm alles schon zugefügt haben und was wir ihm täglich zufügen. Und er bleibt bei uns wohnen. So lieb hat er uns. Er will nicht ablassen, bis das Werk vollendet ist. So lieb hat er uns. Sollten dem Heiligen Geist mal zu Recht von Herzen dankbar sein, dass er das auf sich genommen hat. Ich kann euch auch sagen, als er Wohnung machte, hat er schon gewusst, was ihm da blüht. Er hat uns nämlich vorher schon erkannt, besser als wir. Und trotzdem ist er gekommen. Der Heilige Geist. Betrübet ihn nicht. Wer gestohlen hat, der stehle nicht, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes. Na, das machen wir ja alle. Aber haben wir auch schon beachtet, wie es weitergeht? Damit er habe zu geben, dem Dürftigen, nicht schaffen, um zu raffen, sondern um zu geben. Das ist wieder die Jesusart, immer auf den anderen gerichtet. Das erfreut ihn. Wie schnell kommen wir in das andere? Schaffen, den letzten Satz lesen wir nicht, steht doch da, arbeiten und schaffen, und nun fühlen wir uns als die Heiligen der letzten Tage. Und beachten gar nicht, dass es alles Selbstsucht ist, dass es nur ein Raffen ist, dass es nur im Blick auf uns selber geschieht. Schaffen, um zu geben, dem, der bedürftig ist, der es bedarf. Immer im Blick auf den anderen. Da ist er erfreut. Und wie schnell sind wir in dem Schaffen und Raffen, wo er betrübt ist. Und da wundern wir uns, dass wir selber so traurig sind und dann auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Freilich, der Geist ist betrübt in uns. Er leidet ein Martyrium. Und dann kriegt er am Abend, ehe wir ins Bett gehen, noch sein Bett hüpfer
noch so ein kleines müdes Abendgebetchen. Und das soll nun alles wieder gut machen, was wir den ganzen Tag angerichtet haben. Zürnet, aber sündige nicht. Lasst die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Alles das zu dem Thema den Geist betrüben. Und nun steht mittendrin der andere Satz, Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Lästerer. Und da steht im Griechischen Diabolos. Und Diabolos heißt Teufel. Eigentlich der Durcheinanderwerfer. In dem Maß, wie wir den Geist widerstreben und ihn betrüben, dadurch, dass wir nicht auf seine Weise eingehen, öffnen wir uns dem Durcheinanderwerfer und dann ist alles durcheinander. Dann ist es am Ende in uns alles wieder mal durcheinander und dann ist es auch um uns alles durcheinander. Wir haben dem die Tür geöffnet, der immer alles durcheinander schmeißt, der Diabolos, der Teufel. Betrübet nicht den Heiligen Geist. Denkt an das Herzbüchlein von Gosner. Die Tiere im Herzen. Welche Tiere hausen in uns? Der Löwe, der da brüllt. Herrschsüchtig, die Schlange, die da züngelt. Die Kröte, die so träge ist. Das gefräßige Schwein. Der unreine Bock, der eitle Pfau. Was sich da alles so für Getier im Herzen rumtummelt. Und der Geist Gottes eingesperrt in irgendeine Bodenkammer, ich will es mal bildlich sagen. Und dort soll er nun hausen. Und ihm gehört doch das ganze Herz. Er möchte gern, dass wir sagen, komm, raus mit dem Getier, alles für dich. Nun komm du, du demütiger Geist, nun komm du, du Geist der Wahrheit, der nicht mehr zündelt. Und der Liebe und der Barmherzigkeit und der Keuschheit und der Selbstlosigkeit, nun komm du Jesusgeist und schmücke du alles aus. Dem Geist Raum geben, dem Geist Raum geben. Wisst ihr, wo diese Tierstimmen sind? Das Brüllen etwa, Eifersucht, das alles sind ja Stimmen in uns, das ist wirklich wahr. Das sind ja Stimmen. Da ist etwas, was in uns schreit. Es ist Lärm im Herzen und darum hören wir die Stimme des Geistes nicht mehr. Nur darum hören wir sie nicht. Der redet leise, er ist da. Aber weil er leise spricht, wird sein Reden übertönt von all den Tieren. Ich denke, das hat der Gosner übrigens geschaut. Der Gosner ist sicher ein Mann der Geistesgaben gewesen. Wenn die Gabe der Weissagung da ist und nun werden Bilder gezeigt, etwa der andere wird uns gezeigt, dann ist das oft in dieser Form. Es kann sein, dass der Herr ganz direkt sagt, die und die und die Sünde, also das eingesprochene Wort. Oder so sieht es um ihn aus. Ist bestellt. Aber oft zeigt er das in Bildern, da sind es immer die Tiere. Wie oft geschieht es, dass der Pfau gezeigt wird. Und da weiß man gleich, ach, diese Eitelkeit. Wie oft der Löwe da ist. Ach, was für Getier da oft gezeigt wird. Sehr oft das Schwein, und da weiß man, das ist Leben der Unreinheit da. Es ist wirklich so, dass dann immer Tiere zeigt. Der Herr zeigt die Tiere. Und beim Gebieten, da hauen immer Tiere ab. Immer in der Gestalt des Tieres wird es gezeigt. Und dort kann das Reden des Geistes nicht vernommen werden. Der Geist ist betrübt. Die Tiere beherrschen das Feld. Wie viele Herzen, die von Tieren beherrscht sind. Der Mensch wird zum Tier. Wenn er sich nicht dem Geist erschließt, wird er zum Tier. Er ist am sechsten Tag erschaffen. Erst die Tiere, dann der Mensch. Der siebte Tag ist der Gottestag. Der Mensch wird entweder vom Geist sich ziehen lassen und kommt in die Gottes- und Liebesgemeinschaft hinein, in Licht und Herrlichkeit. Oder er wird zum Tier. So oder so. Der Mensch zwischen dem Tier und Gott. Das ist eine Wahrheit. Und in uns so viel Tier. Der betrübte Geist. Und dann kommt noch das Dämpfen des Geistes. Ich weiß es nicht genau, wo das eigentlich steht. Ich habe das Teil nicht abgeschrieben. Das ist 1. Thessalonier, glaube ich. Weiß das jemand? Sister Wallfahrt, weißt du das? Ja, den Geist dämpft nicht. Es steht 1. Thessalonier, ja. 5, Vers 19. Ja? Immer aufschreiben. Dämpfen. Da steht im Griechischen das Wort Benimi, das heißt eigentlich auslöschen. Auslöschen, gell? So steht es in Epheser 6,16, dass ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösewichtes, mit dem Schild des Glaubens, auslöschen. Brandpfeile, nun löschen sie aus. Oder Matthäus 12,20, dieses wunderschöne Verheißungswort, dass er das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen will. Steht auch dieses Wort da. Das ist also wie ein Fünklein im Docht noch. Wir wissen gar nicht mehr, wie das ist, aber die Älteren unter uns, die können sich noch gut besinnen auf die Petroleumlampe. Wenn die Lampe ausgelöscht wird, ausgeblasen worden ist, gell, dann sieht man noch eine ganze Weile den Docht glimmen und löscht allmählich aus. Letztes noch ein winziges Fünklein drin, das kann noch eine ganze Zeit drin stecken. Sieht immer bloß noch das Fünklein im Docht. Und dann auf einmal qualmt es bloß noch weg. Ist's. So kann das Geistesleben in uns wie ein Fünklein im Docht sein am Ende. Es hat schon mal gebrannt und so ist es nun niedergebrannt. Bei wie vielen ist das wahr? Ihr habt im Geist angefangen, wollt ihr es im Fleisch vollenden? Wie ein glimmender Docht. Ach, welch eine Verheißung, dass er sagt, ich will ihn nicht auslöschen. Was ist das, ein Gott der Geduld und der Barmherzigkeit? Er sieht das Fünklein und hütet es noch. Sonst wäre es um uns alle schlimm bestellt. Nicht auslöschen, sagt er. Auch Matthäus 25, 8, da ist das Gleichnis von den Jungfrauen, den 5 Klugen und den 5 Törichten. Da heißt es dann auch, die Törichten sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da steht immer im Urtext dasselbe Wort, wie es auch hier steht, den Geist dämpft nicht. Löscht ihn nicht aus. Löscht das Licht des Geistes in euch nicht aus. Und 2. Timotheus 1,6, das möchten wir da mal lesen, da gehört es nun also ganz her. 2. Timotheus 1,6. Schreibt der Paulus an seine Mitarbeiter Timotheus, ich erinnere dich, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Interessante Sache. Hier geht es also wirklich jetzt um eine Gnadengabe. Hier ist mal eine Stelle, die uns zeigt, Gnadengaben können mitgeteilt werden durch Handauflegung. Unter der Handauflegung des Apostels Paulus ist dem Timotheus eine Gnadengabe mitgeteilt worden, eine bestimmte Gnadengabe. Und der Apostel Paulus hat Anlass, dem Timotheus zu schreiben, ich muss dich daran erinnern, dass du diese Gabe, die dir mitgeteilt worden ist, erweckest. Da steht ein schönes Wort im griechischen Urtext. Anazopyrei. Anna, eine Vorsilbe, so viel wie hinauf. Zoo, das Wort kennt ihr alle, ihr wisst doch, was ein Zoo ist. Zoologie und so weiter. Das ist also Leben, gell? Hat mit Lebewesen zu tun, die Zoologie. Und Pyr ist Feuer. Das Feuer hinaufbeleben heißt es eigentlich. Das wird einmal mit erweck übersetzt worden, ist natürlich, heißt ganz wörtlich,
das Feuer hinaufbeleben, das Feuer der Gabe, die ihm zuteil geworden ist, unter Handauflegung des Apostels, soll er hinaufbeleben. Was ist also mit dem Feuer passiert, wenn der Paulus ihm das schreiben muss? Niedergebrannt, so, dass man sagen muss, es ist bloß noch ein Füglein im Docht. Da hat es mal, die Gabe, die er empfangen hat, hat er verkümmern lassen. Das, was einst ein richtiges loderndes Feuer war, ist nur noch ein Funke im Docht. Und nun ist es nötig, dass der Docht neue Nahrung bekommt, beziehungsweise dass das Fünklein, das man hineinbläst, neuer Wind. Und auf einmal wird es wieder flammen, kann es wieder hell brennen. Da muss also etwas geschehen. Was? Ich komme in anderen Zusammenhang morgen dann nochmal drauf. Hier nur mal die Tatsache, Feuer des Geistes, was einst hell gebrannt hat, kann so niederbrennen, dass es kaum noch zu spüren ist. Und da ist es dann nötig, dafür zu sorgen, dass das wieder hell lodernde Flamme wird, dass die Gabe sich im göttlichen Sinne nun wirklich entfalten kann. Persönliche Verantwortung. Wir können den Geist dämpfen, auslöschen. Und wir können auch das Feuer beleben. Der Geist möchte wie ein loderndes Feuer in uns sein. Moses am Dornenbusch. Wüste. Wüste. Und da brennt ein Feuer. Mose tritt hinzu. Das ist aber seltsam. Es sind Dornen. Die Dornen brennen und verbrennen doch nicht. Das ist ein wunderbares Symbol für das Geistesleben. Wir sind nicht mehr als Dornen. Freut euch nochmal drüber. Die Dornen müssen brennen. Mehr können wir Gott nicht abgeben bei all dem als die Dornen. Aber nun das lodernde Feuer Gottes. Menschen des Heiligen Geistes sind wirklich wie so ein brennender Dornenbusch. Mitten in der Wüste. Und wie Mose sich nähern will, da heißt es, zieh deine Schuhe aus. Das Land, darauf du stehst, ist heiliges Land. Wo das Feuer des Geistes brennt, ist immer heiliges Land. Das ist geradezu unsere Aufgabe. Das ist unsere Mission in dieser Welt. Dass jeder das Stücklein Land, auf dem er steht, zu heiligem Land macht. Seinen Betrieb, seine Küche, seine Werkstatt. Das Stücklein Welt, in das einer nun hineingestellt ist, seine Familie, zu heiligem Land macht. Wo das Feuer des Geistes brennt, ist immer heiliges Land. Wir haben weiter nichts zu tun, als dafür zu sorgen, dass es in uns brennt, Feuer des Geistes Gottes. Und wo wir auch hingesandt werden, dort wird heiliges Land sein. Und aus dem brennenden Dornenbusch heraus die Stimme Gottes. Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und nun redet er, nun sendet er. Menschen des Geistes, das sind solche, aus denen heraus die Stimme Gottes zu hören ist. Das Reden Gottes. Der Heilige Geist, der sie entzündet hat. Der uns nicht verbrennt. Und doch am Ende, wir sind immer nur die Dornen. Das, was brennt, ist er. Das, was heiligt, ist er. Das, was redet, ist er.
Wir geben nur das Brennmaterial ab. Gebt euch doch dazu hin, aber nun, dass es wirklich zum Brennen kommt. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Löscht ihn nicht aus. Wenn wir den ganzen Zusammenhang doch ansehen sollten gleich, da war es nämlich so, wenn wir gerade dran sind, vielleicht schadet nichts, nehme ich es vorweg. Die folgenden Verse machen das deutlich, die stehen in einem einzigen Zusammenhang. Ich erinnere dich, dass du die Flamme der Gabe hinaufbelebst, denn, geht es weiter, Vers 7. Ihr merkt, das hängt zusammen, gell? Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Darum hängt es nochmal dran. So schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich ein Gebundener, sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium wie ich nach der Kraft Gottes. Der Timotheus hat angefangen, sich des Zeugnisses zu schämen. Man muss sich die Situation vergegenwärtigen. Der Apostel Paulus im Gefängnis, ist anzunehmen, der zweite Timotheusbrief ist der letzte. Es ist auch anzunehmen, dass er unmittelbar vor seiner Hinrichtung geschrieben worden ist, die dann tatsächlich erfolgt ist. Er teilt mit, dass die Gerichtsverhandlung abgeschlossen ist. Er schreibt in diesem Brief, dass sie ihn alle verlassen haben, seine Brüder. Keiner stand ihm bei, aber der Herr stand mir bei. Er erlebt wirklich ein Stück Jesus-Leben. Jesus, den seine Jünger verlassen haben. Alle sind sie von dem Paulus am Ende abgerückt. Was war das? Ein Erleiden. Und da kämpft es im Timotheus. Fängt an, sich zu schämen des Zeugnisses. Er fängt an, sich des Apostels Paulus zu schämen. Er muss ihm sagen, du schäm dich nicht, meiner. Wenn wir erst anfangen, uns des Herrn zu schämen und seiner Geliebten, und dann die Furcht über uns kommt, die Angst vor Leiden, die Leidensscheu. Leidensscheu ist über den Timotheus gekommen. Leide mit, muss er sagen. Da löscht das Feuer des Geistes aus. Nichts kann das Feuer des Geistes uns so zum Verlöschen bringen wie Leidensscheu. Leidensscheu. Die Furcht vor dem Kreuz und darum das unterschlagene Zeugnis, wo es dran gewesen wäre. Das Schweigen, wo wir hätten reden müssen. Paulus Geschwätz, daran fehlt es nicht, der Geist betrübt. Und dann auf der anderen Seite noch das Schweigen, da wo wir hätten den Mund öffnen sollen. Und wundern uns, dass das Feuer des Geistes auslöscht. Natürlich gilt das nun besonders auch für den Gebrauch der Gnadengaben. Dämpft den Geist nicht, das steht im Zusammenhang mit dem Wort von der Weissagung, nicht verachten. Wenn man Gnadengaben hat, dann kann man auch den Geist immer wieder dämpfen. Wie oft habe ich Schwestern sagen müssen, aber jetzt raus mit dem, was der Herr gegeben hat und nicht dauernd unterschlagen. Es gibt welche, die muss man immer wieder anstoßen dazu und schubsen. Die immer wieder das unterschlagen wollen, was sie an Bild haben oder was sie an Wort haben. Und das ist wichtig, dass man sie da an der Kandare raten, komm, raus damit. Ja, wenn es aber nun doch nicht Geist ist, wenn es doch eigens ist. Geh dich gar nichts an, kann man dafür sagen. Geh dich gar nichts an. Dafür sind andere da, das zu prüfen. Du hast Briefträger zu sein. Was geht dir der Inhalt des Briefes an? Gib ab. Kann man jetzt auch den Geist dämpfen. Gell? Dass man Gaben dann nicht in Dienst stellt, nicht gebraucht, da löscht das Feuer auch aus. Auch aus Furcht. Was wird draus? Gaben haben heißt sehr in der Anfechtung stehen, dass man immer wieder angefochten wird. Ja, ist es nun richtig? Ist es nun von Gott? Gehört gerade so mit dazu. Und das ist gut, das Angefochtensein. Anfechtung ist immer ein gutes Zeichen. Immer ein gutes Zeichen. Anfechtungslos leben ist ein schlechtes Zeichen. Das ist der Weg der Sicheren. Das ist nie von Gott. Das Göttliche wird uns immer neu angefochten. Persönliche Verantwortung beim Gebrauch der Gaben. Das war der letzte Punkt dann. Widerstreben, betrüben, dämpfen. Auch beim Gebrauch der Gaben persönliche Verantwortung, sind wir jetzt schon drauf gestoßen, wollen das nochmal jetzt
biblisch auch uns deutlich machen, schlagen wir das Gabenkapitel, 1. Nummer 14, nochmal auf. Um das nochmal zu unterstreichen, keine Automaten, auch die Gaben sind nicht so, dass es nun überein kommt und nun muss man das eben sagen oder nun muss man in Zungen reden, nun muss man weissagen, nun muss man dies, nun muss man das. Beim Geist gibt es kein Muss, sondern immer nur, es wird etwas uns anvertraut mit der Gabe und nun ist die persönliche Verantwortung immer neu da. Wir sind verantwortlich dafür, wie und wann wir das uns Anvertraute gebrauchen und in Dienst stellen. Die persönliche Verantwortung hört nie auf. Es wird also deutlich, 1. Korinther 14, Vers 19, zum Beispiel, wenn der Paulus sagt, in der Gemeinde, im Gottesdienst will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Sinn, mit Verstand, als 10.000 mit Zungen, dann ist es also ihm überlassen. Doch klar, in seinem Belieben gestellt, was er tut. Oder Vers 28. Da greift der Paulus ordnend ein in das Gefüge des Gottesdienstes dort in Korinth. Es war Anlass dazu. Der Gottesdienst in Korinth war, wie wir aus dem Kapitel 14 schließen können, sehr reich von den Geistesgaben her bestimmt. Ganz stark von den Geistesgaben her bestimmt. Der Paulus, der fängt an zu ordnen. Zum Beispiel Vers 27, wenn jemand mit Zungen redet im Gottesdienst, so seien es ihrer 2, höchstens 3. Und einer nach dem anderen. Und einer läge es aus. Daraus kann man schließen, dass es bisher anders war. Wie war es bisher? Da waren erstens nicht bloß einer, nicht bloß 2 oder 3 höchstens, sondern da haben viel mehr in Zungen gesprochen. Vielleicht 10 oder 15 oder 20. Und weil da nicht einer nach dem anderen hätte nicht reden können, der Gottesdienst wäre dann viel zu lang gegangen, haben sie alle zu gleicher Zeit in Zungen geredet. War so ein großes Durcheinander. Und jetzt kommt der Apostel und sagt, in Zukunft wird das anders. 2, höchstens 3, einer nach dem anderen. Er ordnet. Auch hier wird es deutlich, die Betätigung der Gabe ist nicht ein Muss. Denn wenn es ein Muss wäre, ja dann müssten sie doch alle losbeten. Nein, die Entscheidung hat jeder persönlich zu fällen. Ob er jetzt das tut oder ob er es nicht tut. Wir bleiben immer persönlich verantwortlich und darum ist nichts so wichtig als für die Betätigung der Gaben, als dass zugleich auch der, ja, ich muss sagen, der christlich-geistliche Charakter gebildet wird. Dass wir also nicht mehr in Kinderschuhen leben, sondern ein geistliches Urteil haben. Das ist so wichtig. Das kann man mit Gaben, wenn man wie so Säugling noch ist im Geistlichen, größte Dummheiten anrichten. Das ist dann wie ein Kind, was Streichhölzer in der Hand hat und dann alles angurgelt damit. Das ist also wichtig, Gaben und da habt ihr wieder das innere Wachstum. Oder Vers 28, wenn kein Ausleger da ist, dann schweige er in der Gemeinde. Wenn also einer die Zungengabe hat und es ist kein Ausleger da, dann soll er gar nicht in Zungen reden. Er schweige in der Gemeinde, rede aber sich selber und Gott. Also das heißt, im Herzen kannst du immer beten. Still, mit dem Herzen kannst du mitten im Gottesdienst beten. Es ist schön, wenn man die Zungengabe hat und den ganzen Gottesdienst betet es. Es betet, heißt das dann. Ja? Still, mit dem Herzen. Höchstens, dass die Lippen mal ein bisschen wackeln, dann merkt man. Ne? Aber auch das muss nicht mal sein. Es betet, es betet. Das kann immer und jederzeit. Selbst das ist aber noch in unserer persönlichen Verantwortung gestellt. Auch das innere Beten. Wir können eine Gabe so vernachlässigen, dass er eben nachher nicht mehr betet. Und wir können uns wieder ganz neu hingeben, dass es neu geschieht. Immer unsere persönliche Verantwortung. Seht nur mal ganz deutlich, das ist eine sehr nüchterne Sache. Gott vertraut uns immer etwas an und wir sind Haushalter über die mancherlei Gaben Gottes. Und werden nun mal Rechenschaft geben müssen, wie hast du es verwaltet, das dir anvertraute Gut. Wir werden nie der persönlichen Verantwortung enthoben. Also ein Reifen auf ganzer Linie. Geistliche Persönlichkeiten brauchen wir. Nicht bloß Gaben, sondern geistliche Persönlichkeiten, die Gaben betätigen. Das ist wichtig. Oder Vers 30. Vers 29, das Ganze gehört rein. Das heißt es, Weissager, Propheten, lasset reden zwei oder drei. Die anderen sollen urteilen. Wenn aber eine Offenbarung geschieht einem anderen, der da sitzt, so schweige der Erste. Ihr merkt also, das ist alles in das persönliche Ermessen gestellt. Es kann sein, dass einer eine Offenbarung hat, ein Bild, aber nur haben schon zwei oder drei gesprochen, dann heißt es, behalte es für dich. Nie ist es beim Heiligen Geist so, du musst. Sondern er gibt uns, du hast eine Gabe empfangen, einen Pfund. So nun, verwalte es in der Verantwortung vor Gott. Auch so, dass du dich dabei in die Ordnungen fügst. Sich nicht in Ordnung fügen heißt schon, die Gabe missbrauchen. Immer der Geist, der sich einordnet und der uns unterordnet. Und da können die Gaben sich gesund und gut entfalten. Was das Ideale ist, das möchte schließlich auch noch gesehen werden. Der Mensch der Liebe. 1. Mose 13. Der Mensch, der von der Agape her geprägt und bestimmt ist und geleitet ist. Der wird auch die Gaben in der rechten Weise einsetzen und verwalten können. Gaben von der Liebe her bedient. Das ist's, wohin der Apostel Paulus mit den Korinthern will. Dass die Liebe immer den Ausschlag gibt, wie und wann die Gabe zu betätigen ist. Und wenn die Liebe nicht dabei ist, ist das eine notvolle Sache. Und da steht das Wort des Paulus, nichts nütze, nichts dreimal, nichts steht da. Die Liebe, die die Gaben betätigt, das ist das, wohin er will. Von der Liebe her alles geprägt und bestimmt. So, das sind also wichtige Sachen, die man mal aufgenommen haben muss.